im Entwurf unserer DSC-Interpretation in Klammern IFRS Nummer 5. Deren Konsultationsstellungnahmefrist abgelaufen ist. Wir haben eine konkrete Rückmeldung erhalten. Ansonsten gibt es eine schweigende
Mehrheit, die sich nicht,
geäußert hat. Da können wir dann gleich nochmal drüber sehen, wie wir damit weiter umgehen. Aber wir haben eine, glaube ich, sehr substantive Stellungnahme, sehr ausführliche Stellungnahme von SAP erhalten. Und Ilka hat freundlicherweise hier auch das versucht, synoptisch mal darzustellen. Wir haben auch eine weitere Stellungnahme, wo eher so ein bisschen auf der Arbeitsebene noch keine offizielle
Rückmeldung. Geben Sie mir bitte gleich,
auch noch ein paar, glaube ich, gute Aspekte drin. Und wir haben mal versucht, jetzt aus Mitarbeiterstabssicht so ein bisschen dagegen zu stellen, wie auch bisher die Gedankenlogik des Entwurfs der Interpretation war. Und freue mich also auf die Diskussion, wie wir jetzt mit dem Feedback weiter umgehen und dann natürlich auch gucken, ob und wann und wie wir dann die Interpretation auch finalisieren, weil jetzt eben das Feedback sehr überschaubar ist und eben das einzige konkrete Feedback, was wir haben, eben auch relativ kritisch ist in zentralen Punkten der Interpretation. Insofern glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns das nochmal in Ruhe anschauen. Ja, dann würde ich sagen, dann führen wir uns mal so ein bisschen durchs Programm.
Gerne, ja. Ja, Ziel für heute wäre es, das Feedback, was wir erhalten haben, einmal zu besprechen und fachlich einzuwerten und vielleicht auch die nächsten Schritte abhängig davon, wie ihr euch fachlich zu der Rückmeldung oder zu den Argumenten positioniert, festzulegen. Wir hatten den Entwurf für DSC-Interpretation im November veröffentlicht. Die Kommentierungsfrist lief bis Ende Februar und wie bereits erläutert, haben wir eine öffentliche Rückmeldung, eine Stellungnahme erhalten und eine nicht öffentliche, eher redaktionelle Rückmeldung per E-Mail zusätzlich erhalten mit redaktionellen Anmerkungen. Im Entwurf hatten wir im Prinzip vorgeschlagen, neue Regelungen für den Ausweis von ertragssteuerlichen Nebenleistungen in der G&V nach IFRS 18. Die originäre Frage, wie sie schon in der DSC-Interpretation 4 behandelt wird, wie ertragssteuerliche Nebenleistungen zu bilanzieren sind, ist nicht neu in der Interpretation 5. Was neu ist, waren eben konkrete Regelungen zur spezifischen Frage des Ausweises in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitalverlustrechnung. Der Entwurf hat Folgendes vorgeschlagen, dass zum einen ertragssteuerliche Nebenleistungen nicht der Kategorie Ertragssteuer zuzuordnen sind, weil sie eben keine Ertragssteuern sind im deutschen Rechtsraum. Zinsen auf Steuernachzahlungen schlägt der Entwurf vor, diese regelmäßig der Kategorie Betrieb zuzuordnen. Bei Zinsen auf Steuerrückerstattung war der Vorschlag, dass diese regelmäßig auch in der Kategorie Betrieb auszuweisen sind. Und die Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung des Buchwerts einer Schuld aus ertragssteuerlichen Nebenleistungen während der Finanzierung zuzuordnen. Das war so die Ausgangslage und damit hat sich auch die Frage 1 im Entwurf beschäftigt. Und wir haben ja eine sehr, sehr umfassende Rückmeldung erhalten mit verschiedensten Argumenten und die würde ich gerne mal versuchen, im Folgenden mit euch abzuschichten. Die Stellungnahme, die wir erhalten haben, bezieht sich sowohl auf Zinsen auf Steuernachzahlungen als auch auf Steuerrückerstattungen. Und nach Ansicht der Stellungnahme sollten diese nicht der Kategorie Betrieb zugeordnet werden, sondern die Zinsaufwendungen in Finanzierung und die Zinserträge in Investition. Die Argumente, die vorgetragen wurden in der Stellungnahme, beziehen sich vornehmlich auf die Zinsaufwendung auf Steuernachzahlungen, sind aber ausweislich der Stellungnahme gelten analog auch für die Zinserträge oder für die Zinsen auf Steuerrückerstattungen. Ich würde trotzdem mal vorschlagen, dass wir erstmal mit den Zinsen auf Steuernachzahlungen anfangen. Und das zentrale Argument, was in der Stellungnahme vorgetragen wird, ist, dass diese ja, in das Kriterium nach IFS 1861 durchaus erfüllen würden, weil sie nämlich nach einer IFRS-Vorschrift ermittelt wurden und identifiziert wurden. Und entgegen der Auffassung, wie wir sie im Entwurf vertreten haben, eben dieses Kriterium erfüllen würden und damit in der Kategorie Finanzierung auszuweisen wären. Unstrittig ist laut der Stellungnahme, ist, dass es sich in der Systematik des Standards um eine Verbindlichkeit handelt, welche nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhaltet. Damit sind nach IFRS 18 Zinsaufwendungen der Zinserträge dann in der Kategorie Finanzierung auszuweisen, wenn diese zum Zweck der Anwendung anderer Vorschriften von IFRS Rechnungslegungsstandard ermittelt wurden. So wörtlich IFRS 18 Textziffer 61. Was jetzt die Stellungnahme anführt, ist, dass die Zinsen zwar nicht nach einer entsprechenden oder expliziten Methodik, der Effektivzinsmethode oder einer Diskontierung ermittelt wurden, aber es handelt sich durchaus um Zinsen. Und in Sicht der Stellungnahme dieses Kriterium als erfüllt anzusehen sei. Als weiteres Argument in diesem Konnex führt die Stellungnahme an, dass der ISB sich bei der Erarbeitung von IFRS 18 eines zweischichtigen Ansatzes bedient hat, wird als der sogenannte Broad, also der weitere Ansatz bezeichnet, nämlich bei diesen Verbindlichkeiten aus Geschäftsvorfällen, die nicht lediglich aus der Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, hat sich der ISB da bewusst dazu entschlossen, dass eben bestimmte Erträge und Aufwendungen auch von diesen Verbindlichkeiten der Kategorie Finanzierung zuzuordnen sind, weil diese nach Ansicht des ISB eben typischerweise Finanzierungscharakter haben. Und deswegen sieht die Stellungnahme an der Stelle in der Basis for Conclusions einen gewissen Gestaltungsspielraum, dass eben auch Zinsen, wenn sie Finanzierungscharakter haben, der wirtschaftlichen Substanz nach eben unter diesem Aspekt der Kategorie Finanzierung zugeordnet werden sollten. Und als drittes Argument in dem Konnex ist, dass wenn man das verneinen würde und eben die Zinsen auf Steuernachzahlungen nicht der Kategorie Finanzierung zuordnen würde, dann würde es zu einer Ungleichbehandlung von laufenden Zinszahlungen, also wie hier eben die Zinsen auf Steuernachzahlung und Zinsaufwendungen, die explizit auf Basis einer Diskontierung, einer Aufzinsung nach IS 37 oder IS 19, also explizit auf Basis einer IFS-Vorschrift ermittelt wurden. Das würde ungleich behandelt werden und gleiche oder ähnliche Sachverhalte eben unterschiedlich behandeln und auseinandersetzen. Nächstes Argument ist die fehlende Kohärenz der Abschlussbestandteile. Der Entwurf der Interpretation schlägt vor, dass in der Kapitalflussrechnung die Zinsen auf Steuernachzahlung, also die gezahlten Zinsen, durchaus in Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit auszuweisen sind, wenn diese Finanzierungscharakter haben. Das Ganze ist auch gestützt auf eine Textziffer in der Basis for Conclusions, wo der ISB den Ausweis in der Kapitalflussrechnung von gezahlten Zinsen damit begründet, dass diese deshalb in der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen, weil sie regelmäßig in der Gewinn- und Verlustrechnung eben der Kategorie Finanzierung zuzuordnen sind. Und würde man jetzt für die G&V den Ausweis in der Kategorie Finanzierung verneinen, aber gleichzeitig gestatten, dass man in der Kapitalrechnung die gezahlten Zinsen im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausweist, dann führt das zu einer Inkohärenz, also einer fehlenden Kohärenz der Abschlussbestandteile. Und daraus schlussfolgert die Stellungnahme, dass der ISB hier offenkundig eine Kohärenz hatte, mit der man hier brechen würde, wenn man das auseinanderreißt. Ein weiteres fachliches Argument, und dann mache ich kurz mal einen Break, ist die der zugrunde liegende Zinssatz war mir im Entwurf der Interpretation darauf hingewiesen, dass der anzuwendende Zinssatz regelmäßig nicht einem risikofreien Zinssatz für eine Diskontierung entspricht nach IAS 37. Der Zinssatz nach Abgabenordnung beträgt starr 6% für alte Veranlagungszeiträume, für neue Veranlagungszeiträume mittlerweile 1,8%. Da weist die Stellungnahme darauf hin, dass dieser Zinssatz ja vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes überprüft wurde und vom Gesetzgeber angepasst werden musste auf jetzt neu 1,8%. Und das Gesetz an der Stelle auch eine Überprüfung, eine Evaluierung vorsieht. Dieser Zinssatz ist mindestens alle 2 Jahre vom Gesetzgeber daraufhin zu überprüfen, ob er noch angemessen ist. Dem ist der Gesetzgeber im Jahr 2022 nachgekommen, hat eben diesen Zinssatz neu auf 1,8% festgelegt. Seinerzeit lagen damals verschiedene Zinssätze und Zinsniveaus zugrunde. Basis war damals einerseits ein Habenszins von 0%, dann Darlehenszinsen für Konsumentenkredite, die zwischen 2,4% und 5,3% veranlagen. Das gemittelt, so kam man auf die 1,8%. Und zudem sieht das Gesetz eben, wie gesagt, vor, dass der Zinssatz regelmäßig zu evaluieren ist und da auch die Entwicklung des Basiszinssatzes zu berücksichtigen ist, sodass zumindest in regelmäßigen Abständen eben eine Überprüfung dieses Zinssatzes mittelbar zumindest gekoppelt an den Basiszinssatz vorgesehen ist. Das haben wir nochmal recherchiert und auch festgestellt, dass der Zinssatz von 1,8% mittlerweile tatsächlich auch bereits einmal überprüft wurde. Allerdings mit dem Ergebnis, dass man ihn nicht angefasst hat. Also es gab eine Evaluierung im Jahr 2024, ich glaube per Stand 1.1.2024. Da hat sich das BMF damit befasst und einen Bericht verfasst und an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages übermittelt. Im Ergebnis wurde jedoch der Zins von 1,8% für die Vollverzinsung nicht angefasst. Also seitdem auch da.
Ja, das vielleicht
erstmal als Zusammenfassung der zentralen Argumente der Stellungnahme. Es gibt einige weitere Argumente in der Stellungnahme, die aber, glaube ich, also zumindest nach meinem Erachten, mehr auf so Folgeaspekte eingehen. Auf die Folgewirkung in der Darstellung des operativen Ergebnisses für die Investoren, die fehlende Konvergenz, Reduce Gap etc. und die fehlende Vergleichbarkeit mit anderen Abschlüssen oder anderen Zinsen auf Steuernachzahlungen international. Was wir gemacht haben, wir haben versucht, diese Anmerkung ein Stück weit einzuwerten oder zumindest mal dem gegenüberzustellen, was wir beim Entwurf der nicht der Stellungnahme, sondern beim Entwurf der Interpretation als fachliche Argumente damals ausschlaggebend erachtet haben und wie der Entwurf auch derzeit geschrieben ist. Und ich würde an der Stelle erstmal einen Cut machen wollen und einfach mal in die Runde schauen, gibt es Fragen, Anmerkungen, erstmal übergeordneter Natur bis hier und jetzt. Zu den Argumenten oder zu den
Ich meine, dass ihr habt vor euch ein Bild gemacht, schätze ich mal. Also ich habe ein bisschen gehadert damit, mit der Diskussion, weil man immer stellt, diese Zinsen sind ein Aufzinsungseffekt, so wie das also aus der Bewertung des Buchwertes einer zugrunde liegenden Schuld, was ja in dem Fall gar nicht der Fall ist, sondern es sind ja zwei eben genau zwei getrennte Finanzierungsobjekte, nämlich die Steuernachzahlung, also irgendeine Steuernachzahlung und dieser Zinseffekt. Der auch einen Strafcharakter ein Stück weit hat. Das ist mal, das wäre nicht der Wechsel zu sein. Das ist aber wirklich ein deutlicher Marker. Und da sind die Regeln, die jetzt sind, kann die ökonomisch, das Wort ökonomisch kaufen, möchte man also häufig was ein bisschen darauf bedeutet, dass man Beispielregeln funktionieren, aber vielleicht einem nicht das Ergebnis gut gefällt. Aber die Regeln für die Zweitverbindlichkeiten sind ja relativ klar, aus was sie resultieren müssen. Das heißt, ich muss jetzt den Zinszahlungsanspruch und wieder die zugrunde liegende Steuerschuld wieder zusammen verheiraten, damit ich sagen kann, das ist wie so ein Aufzinsungseffekt nach 36. Und ich glaube, deswegen wird es dann schwierig, dieser Diskussion zu folgen, weil ich ja eigentlich zwei unterschiedliche Objekte jetzt betrachte, auch die ökonomisch wieder auseinander resultieren. Wir haben die Bilanzierungskonvention an der Stelle geschaffen. Deswegen tue ich mir jetzt schwerer, jetzt einfach zu sagen, dass das geht. Dass du in den globalen Büchern übrigens zu viel hast, das ist genau das Problem, wie das ausgestaltet ist, dieses System. Bei uns ist es sehr spezifisch ausgestaltet in der Abgabenordnung. In anderen Ländern ist es tatsächlich, Verzugszinsen und ähnliches sind gekoppelt an Referenzsteuerschleuse, also wie Kündnis oder das gibt ja jetzt auch, gibt es ja nicht mehr. Nein, Basis. Besser, was ist noch? Also irgendwie Basiszins oder Basiszins, wenn du welche Basispunkten Marker, aber jeden anderen, ich sag mal, externalisierbar. Hier ist es ja so, dass es dieses Mal gibt, die Steuersatz zu überprüfen. Aber seit Jahren fordern wir auch die Unternehmen, das nochmal ganz dringend, gerade natürlich sind zwar 6% überprüft, aber bislang war das nicht von der Verfolgung.
Danke.
Und die Aufzinsen, ich glaube, wir gehen auch nicht direkt danach. Nee, es gibt es dann nur nach 18 Jahren. Dann muss man der Besatzungswert. Andere Frage, die ich mir stellen würde, ist dann, welche ich sage, Zinsertrag ist Investmentergebnis oder Zinsaufwand ist ein Finanzierungsergebnis. Müsste ich dann weiter konkretisieren, was meine Mail-Listing-Aktivität ist? Wenn es als Mail-Listing-Aktivität-Finanzierung ist, das als Finanzierung betrachte, muss ich es dann wieder im Projekt-Formel ausweisen? Wenn ich als Medien-Business-Activity Investing habe, auch wieder im Operating Profit. Ich finde das interessant, also das wäre dann stelle ich das mit einem normalen Investment gleich, beziehungsweise bei einem normalen Schutz.
Die Frage stellt sich natürlich in Folge.
Ja, also wenn ich das definiert aus dem Operating Profit rausdefiniere, stellt sich dann die Frage, wie gehe ich mit einem Medien-Business-Activity? Mhm. Da finde ich, ist es in der Phase ganz schön, wenn ich, wenn ich nicht weiß, wohin, dann kommt es ja schon. Das ist egal. Das finde ich, deswegen ich eigentlich unseren ursprünglichen Ansatz auch schon mal aus Komplexitätsgründen.
Es waren auch unsere beiden zentralen Argumente bislang im Entwurf, für die Begründung der Kategoriefinanzierung waren, der gesetzlich genannte Zinssatz entspricht nicht einem risikofreien Zinssatz nach IAS 37 und der Zinslauf beginnt erst mit einem Versatz von 15 Monaten.
Das ist einfach eine eigenständige Schuld. Das ist keine Aktienschuld, das ist eine eigenständige Schuld. Die Trennung von dem eigentlichen begründende Objekt, das ist es mal so. Wie gesagt, kann man dann ganz anders sein, weil ich glaube, das liegt sehr genau, ob wir das hier in Deutschland gemacht haben. Und ja auch damals, ich glaube, das ist eine Frage übrigens, ich weiß nicht, zumindest damals schon diskutiert wurde. Also da gab es auch keinen Ersatz, deswegen hat sich die Frage so konkret nicht gestellt. Wie gesagt, in diesem Zins ist offenkundig ein anderes Element, du kannst das Strafelement nennen. Ja, aber jedenfalls ist ein Element, das nicht mit der Finanzierungsbasis zu tun hat. Weil ich weiß nicht, ob sich, es hat die aktuelle 6% refinanziert. Und das müsste ja dann auch bei allen Unternehmen werden. Sonst auch durch den Interstellung, die Zahl ist 6%. Und,
wie können Sie das nicht?
Ich würde vielleicht mehr zahlen, aber ich würde weniger. Also, wenn ich mit Triple L, das ist ja auch der Prozess. Der Finanzierungscharakter ist auch irgendwie von der Kommunikation her. Ja? Klar geht das dann aus dem Operating raus, ich verstehe also die Motivation. Aber die Signalwirkung ist ja, ich finde, die Finanzierung zu 6%.
In Zukunft auch noch, dass das noch ein steuerlicher Aktus ist. Weil das ist immer noch ein faktischer Wert. Aber bleibt der Sprachnachricht, da kommt auch nochmal hinzu. Ich habe aber so mit dem Fahrrad, weil der jetzt das ist. Und so ist es, das geht ja in beide Richtungen. Also ich meine, es gibt ja auch Fragen für die Finanzbehörden, wenn sie nicht schnell genug oder ordentlich in den Arbeiten und dann was zurückzahlen müssen. Die Seite habe ich auch, weil ich würde beides eigentlich in Strafbehörden vertreten können. Darum ist was anderes. Mit Technik stört sich aber so ein Geldsystem. Wenn ich Zinsen bekomme oder wenn ich Zinsen zahle, für den gleichen Sachverhalt letztendlich. Das sind unterschiedliche Positionen auszuweisen. Natürlich ist es sehr schwer damit.
Also, der Fonds auf der Sachverhalt ist eben bei jedem Fonds auf der 6% rumreitet. Also, habe ich das noch falsch verstanden? Oder, also, wir haben noch für Anfang der 2019 noch jetzt die Erzmacht 8% für den regulären Fotografen.
Für die Vollverzinsung, ja.
Also für die neue normale Steuerforderung, Steuererstattung, unabhängig der Sonderzuschläge, Steuererziehung der Sonderabgabe. Für die normale Steuerforderung finde ich noch 1,8% wie 6.
Ja.
Aber habe ich verstanden, oder? Das sollte normal. Ne? So. Ja, so, das war mal kurz jetzt noch ein Anwalt. Ich habe jetzt in meiner Karte den ganzen Diskussion jetzt auch noch ein paar Mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, weil er nicht so richtig schon zum Ende gekommen, aber inwieweit die Diskussion jetzt im ersten Schritt tatsächlich so relevant ist, denn ich glaube, ich habe in der Tour erstmal sauber aufgezogen, dass wir uns den ersten Schritt Gedanken darüber gemacht haben, wie wir das Ding, was das bewertet ist, was das Management-Prinzip, und dann leiten wir danach diese Ausweisfragen. Und unser Problem ist doch, dass die originäre Steuerverbindlichkeit. Ja, erstmal auf der ESMA nicht abgesetzt wird. Die ist einfach so da. Und wir machen uns jetzt über das Residuum dieser Nebenleistungseffekte verstärkte Gedanken unter IS 37. Also mein Rat ist doch, wenn ich jetzt nicht klar habe, keine Ahnung, wir haben jetzt 10 Millionen Steuernachzahlerverpflichtungen noch kommen. Und da kommen jetzt 1 Million Zinsen drauf als Nebenleistung. Dann unterhalten wir uns jetzt doch gerade darüber, ob die 1 Million als Ware 0,9 oder 0,8 sind. Die 10 Millionen nominal fassen wir doch gar nicht an. Die bleiben doch stehen. Yes, sir. Das heißt, ich tue mich so ein bisschen schwer, diese Frage, ob das mache oder nicht. Ich gehe doch nur auf die Nebenlasten. Das heißt, die 10 Millionen nominal, die bleiben ganz die 10 Millionen nominal, die bleiben ganz sicher. So, und das ist, glaube ich, schon das auch das Problem, warum das vielleicht konzentriert ganz schwer zu greifen ist. Weil, wenn wir jetzt normale Bewertungsgrundsätze hätten, würde sagen, Zeitungsgeld gilt für alles, dann würde sich das Problem ja wahrscheinlich ein Stück weit rauswachsen. Aber dann gesagt hätte, naja, die 10 Millionen sind eigentlich ein Barwert von 7 oder 8 gewesen und die sind dann aufgezählt, oder diese Auslösungseffekt, das sagen wir ja selber, das ist eine natürliche Finanzierungstätigkeit. Und dann am Ende des Tages kommt dann zu einem tatsächlichen Zahlungsausgleich, dann haben sie irgendwie nicht im Moment der Ausgang, aber wie pro Rater oder Zeitablauf müsste ich ja irgendwo mal so ein Zinseffekt drin gehabt haben, und dann würde ich sogar auf die Frage, ist das Markt oder nicht, alles egal, weil ich natürlich immer Marktsinnskonform absetzen würde, und dann hätte ich den echt in Anführungszeichen Finanzierungsweg sauber drin. Und ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, dass wir gemeint haben, was jetzt richtig sauber abgeleitet kriegen, weil diese Verzinsung von der grundsätzlichen Schuldenberatung, der da ist, weil der eben ausgenommen ist, dreht man sich da sehr schnell im Kreis. Und deswegen kann ich schon ein Stück weit, wenn man da hinkommt und sagt, ja, mir geht es ja jetzt nicht nur um den Barwerteffekt auf die Nebenleistung, sondern gerade weil ich eben keine Verzinsung des Anspruchs habe, sondern stattdessen einfach nach des faktischen Irrenbetrag entweder on top bekommen oder on top zahlen muss, ist der nicht in dem Moment dann, der wird ja dann auch erst ein Aufwand, der ist vorher nicht abgezogen, aber der Aufwand, der dann entsteht, ist das aber nicht doch ein Filmaufwand, der dann da steht. Gerade weil das Management mir vorher verboten hat, oder auch so.
Ja, das ist ja genau der Punkt, das ist die ökonomische Schwierigkeit, dann kannst du nachvollziehen. Der Standard sagt ja, du hast zwei Liabilities.
So,
aber dann müssen wir das hier sind, die durch die schon Erklärungsvorschriften der Standards Abzinsungen. Die sind doch abschließend definiert übrigens, da steht der Standard drin, im Wesentlichen. Ja.
Darfst du sozusagen als Folge des Measurements jetzt hier besondere Presentation-Lösungen fahren, im Sinne von, die, ich sag mal, tatsächlich gezahlten Zinsen oder so sind dann eben auch Aufwand der Finanzierung wird. Das ist so ein bisschen die Logik, wie wir das gerade vorhin mit, ein bisschen an diese ES28-Diskussion ein Stück weit. Also, wo man eigentlich sagt, ich koppel sozusagen bestimmte Measurement-Konsequenzen mit einer Presentation-Idee und baue mir eine bestimmte Ausnahme. Das könnte man ja gar nicht machen. Aber ich glaube, das geht natürlich um Standards. Euch an Forderungen, Verbindlichkeiten hängt, die eben nicht dem Barwertkalkül unterliegen, dann habt ihr das 18. Mal ein Thema. Jetzt könnte einer sagen, okay, dann vielleicht braucht er dann Ausnahme für das 18. für die Fälle, für nicht abgezinste Geschichten, dass dann tatsächlich erfahrene Zinszahler oder Zahler, die Zinskarte haben, dass sie dann ausnahmsweise doch sozusagen in der Zukunft ausgewiesen werden dürfen, aber dafür bräuchte man eine andere Regelung.
Das ist ja eine sehr unglückliche Regelung mit diesem Typ 1 durch 2. Das war die jetzige X auch und überall, das man Probleme machen, diese ganze Logik, die dahinter steckt. Also gemeint, vielleicht muss man dann auch im Nachgang eben nochmal gucken, ob das dann so funktioniert hat. Aber ich fand diese Regelung, auch wenn es eine Regel ist, ist eine Regel, ne? Ob die jetzt passt oder nicht, aber es ist eine Regel, das war eigentlich relativ klar, das ist doch dieses Standard. Dann hast du auch Finanzierung. Das notierst du nicht gegen den Standard. Das ist eben keine Finanzierung. Sondern relativ klar, das ist eine Regel. Ne? Das kann man gut oder schlecht finden. Ich meine, das kann man ruhig mal mitnehmen, das Thema, um zu sagen, was das für Auswüchse treibt. Ich glaube, in der Sache, dass sie eben schon selbst nochmal diskutiert werden müsste, wenn man das im Regelfall ja möglicherweise jetzt keine großen Beträge hat.
Normalerweise würdest du ja die Gesamtschuld akzeptieren. Da ist die Nebenleistung, was wir drin. Und dann musst du sagen, okay, 1,8 jetzt oder 6,8 ist ja ganz egal. Ich nehme das irgendwie mal Faktor zusammen. Dann nehme ich echten konformen Zinssatz mit 70 ab. Und dann kommt da ein ökonomisch richtiger Marker raus, der ist dann die Grundleistung plus was auch immer die Nebenleistung sein wird. Das ist aber dann irgendwie alles ein Ding. Und dann sehe ich durch den Aufzinseffekt auch eine saubere Interpretation von Finanzierungsfähigkeit. Aber kann man
nicht. Und Steuerschuld ist dann selbstverständlich auch nicht der Wurzel, also zur Finanzierung gedacht, weil das wäre dann die erste Kraft. Man wäre das dann die erste Kraft. Man schätzt gar nicht, man schätzt gar nicht Steuerschuld und zahlt auch Steuerschuld und zahlt das nicht irgendwie, was nicht ankommt, wie das da ein bisschen Geld bekommen kann.
Also ich kann mich erinnern, zu den 6% Zahlen ist das ja tatsächlich noch aktiv als Finanzierungsinstrument ein Stück weit nicht als Ort. Wenn man da natürlich bereitwillig auf das Geld, da gibt man 6% für. Genau. Jetzt hast du ein bisschen 1,8 theoretisch natürlich den Gegenwart-Effekt, und da ist, glaube ich, der Effekt, und da kannst du ja nicht ausüben. Kannst du ja nicht einfach sagen, ich zahle nicht. Kannst schon sagen, aber das ist keine Dauerlösung. Ne? Insofern da ist, glaube ich, Spielraum begrenzt.
Zwei Aspekte dazu. Wahrscheinlich bin ich dabei, es nicht umgeben kann. Aber gut, wir haben keine Abzinsung. Aber wenn ich jetzt eine Steuernachzahlung, die ich erstmal nicht vermutet habe, wäre ich davon ausgegangen, habe ich auch nicht für den gesamten Staat, sondern erstmal für den Verbindlichkeitsdaten. Ich würde erst dann ansetzen, wenn wir die Steuerbehörden das melden. Also ich habe erstmal überhaupt keine Verbindlichkeit. Und da gibt es gar nichts. Das wäre in meinem Punkt auch gewesen. Es gibt gar nichts aufzuzinsen. Das kommt einfach die Steuerbehörden stand zu einem Fest und geben dir dann nicht nur die Steuernachzahlung, sondern auch noch den Zinsen. Also es findet hier erstmal explizit überhaupt keine Aufzinsen. Unabhängig davon, wie ich so viel Selbstwirkung bewerte, weil ich habe erstmal kein Asset und keine Liability. Also es findet noch nicht statt. Weil es erst dann stattfindet, wenn die Steuerbehörde mir das mitmacht. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt war noch, wenn wir das wirklich so festmachen an der Frage, wird etwas diskontiert, oder habe ich wirklich eine wertige Bewertung? Wenn wir es daran festmachen, habe ich ein anderes Problem, wahrscheinlich auch unter jedes Einzelnen. Weil es gibt durchaus auch in den IFRS Assets, die zwar nicht barwertig ausgewiesen werden, aber es gibt trotzdem einen Aufzinsungseffekt. Ich meine, bin mir bei IFRS 15 nicht ganz sicher, ich denke schon, signifikant Teil ist ein Component und IFRS 17 wird das. Also es gibt tatsächlich, wenn ich eben schon Leistungsapparat habe, ohne eben eine Regel oder Zahlung zu bekommen, und ich habe dann eine Finanzierungskomponente, also ich zahle, also wirklich 15, 12 Monate dazwischen liegen, ich erbringe erst die Leistung, dann kommt die Zahlung, dann muss ich aufsetzen. Dann gehe ich aber nicht davon aus, okay, was ist der Wert dieser Leistung, sondern ich sage einfach, das ist der Preis, der jetzt gezahlt wird, dann muss ich es aufsetzen. Also das ist kein diskontierter Wert erstmal. Und wenn ich das danach mache, müsste ich sagen, diese Aufzinsung von dieser Forderung ist damit auch kein Investmentergebnis, sondern auch Teil des Operating. Das kann man so machen, aber ich meine, nur wenn er wieder der Logik folgen will, das auch darf. Ich meine, wir verstehen jetzt nicht ihre Festen, möglicherweise, aber wenn man den folgen würde,
würde man auch das entschuldigen. Das ist dann sicher für das Investzinsniveau gleich wie für Financing.
Also für Contract, also die Aufzinsung bei Contract Liabilities nach IFRS 15 ist ein explizit genanntes Beispiel im Standard, bei den Vertragsvermögenswerten. Manchmal ist man ohnehin in Operating, weil eben da auch was anderes drin ist als nur Finanzierung. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Aber das ist explizit, also IFRS 15, die signifikante
Finanzierungskomponente ist. Keine Thematik, sozusagen zwischen Investing und Financing, was dieses Thema.
Aber ich meine,
ist noch ein Gedanke gekommen zur, das ist angesprochen, Jens, es sind zwei separate Sachverhalte, die originäre Steuerschuld und die ertragsteuerliche Nebenleistung. Rein rechtlich quasi nach Abgabenordnung entsteht entstehen die Zinsen oder die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen mit Festsetzung der Steuerschuld. Also mit dem Steuerbescheid entsteht die rechtliche Verpflichtung. Ungeachtet dessen, und darauf geht die Interpretation auch bislang ein, ist ja eine Rückstellung auch für die Ertragssteuer für Nebenleistungen gegebenenfalls schon zu einem früheren Zeitpunkt anzusetzen, wenn die Ansatzkriterien nach 37 erfüllt sind. Vorausgesetzt, dass das Unternehmen nicht entziehen kann. Und da legt die Interpretation 5 bislang auch dar, dass dieses Unentziehbarkeitskriterium für zukünftige Veranlagungszeiträume oder noch nicht festgesetzte Steuerschulden in der Regel nicht erfüllt sind, weil das Unternehmen könnte sich der Verpflichtung durch Vorauszahlungen entziehen. Deswegen wird es regelmäßig auch nicht möglich sein, die Zinsen oder die ertragssteuerlichen Nebenleistungen durch Rückstellung anzuspannen, dass man diese Konkurrenz hinbekommen hätte, könnte, dass man über eine Aufzinsung der originären Steuerschuld auf die ertragssteuerlichen Nebenleistung kommen würde, weil die Ansatzkriterien da 37 einem im Wege stehen, weil man sich den zukünftigen, noch nicht festgesetzten Zinsen durch entsprechende Vorauszahlungen auf die Ertragssteuer entziehen könnte.
Ja, weil die bislang entstandenen Zinsen wären ja da.
Ja.
Also man findet den Gedanken schon mal gut, wenn ich zum Beispiel habe und sagt, also ich kriege mal einen Betrag, dass ich den muss 10 Millionen nachzahlen plus 3 Millionen Zinsen nehmen lassen. So, 13 Millionen muss ich nachzahlen. So, jetzt gibt es Unternehmen A, die sagen, das haben wir im Prozess schon gehabt, halten wir auch für wahrscheinlich, dass das passiert. Und jemand hat das mal ganz vorbildlich und sagt, okay, die 10 Millionen Rückstellung habe ich schon angesetzt. Und auch nominal, die 10 Millionen habe ich stehen lassen. Ich glaube, das haben wir nach 2 Jahren. Und dann am Land haben wir auch gewusst, dass wir dann nehme ich die 10 Millionen Rückstellung raus, die 3 Millionen kommen auch schon als Aufwand. So. Die Konstellation, wenn ich sage, die Frage, die jetzt am Ende bleibt, wenn der Bescheid da ist und tatsächlich gezahlt werden muss, wäre für unsere Problemstellung jetzt in beiden Anhängen gleich. Also der eine hat die Rückstellung schon angesetzt, ja, und steht trotzdem vor der Frage, was ist mit den 3 Millionen im Aufwand? Und der andere, der gar nichts gemacht hat, stimmt mir dabei einfach der gleichen Frage. Weil der würde auch sagen, okay, ich habe die schon nicht angesetzt, kommt überraschend, dann hat man 10 Millionen der Faktor auch, das ist auch klar, aber wieder der gleiche Frage, was mit den 3 Millionen im Aufwand. So, das kann ich jetzt natürlich schon, ja, also ökonomisch ist das auch wieder eine relativ klare Frage, dann zu sagen, okay, warum ist das dann jetzt nicht Zinsaufwand? Oder wenn das jetzt ganz, also ich würde da sagen, das ökonomisch die richtige Antwort wäre, müsste das sogar noch teilen sagen. Also jetzt rechne ich mal aus, was wäre denn jetzt im Zeitablauf der echte sozusagen Zinsanteil gewesen zur marktrechtlichen Kondition? Und das waren dann vielleicht 3 Millionen oder 2,5 oder sogar noch oder sogar 3,5, dann würdest du sogar Zeitablauf noch so ein ganz anderes Ergebnis kommen, wenn du eine richtige Bearbeitung hättest machen dürfen über das Zeitablauf. Und klar, das könntest du dann vereinfacht gesprochen, jetzt sehen wir mal, 3 Millionen sind wir noch, und dann werden genau die 3 Millionen zur Diskussion stehen. So, da kann man ökonomisch stabil nachvollziehen, dass man das ja auch noch was dann jetzt wieder uns aufhört. Warum ist denn das nicht so? Weil wenn ich jetzt sozusagen das im Zeitablauf hätte, sozusagen über eine Bargeldbildung abbilden können, dann wäre genau was rausgekommen. Ich hätte gewusst, dass ich am Ende 13 zahlen muss. Ich hätte bei 10 angefangen, ich hätte die 10 auf 13 aufgezinst. Dann wäre genau die Bargeldbildung ins Dorf gelandet. Warum ist denn das? Und jetzt bin ich ja quasi nur wegen dieser Neubau-Bargeldbildung. Was mich ja so dasteht, was ich halt auch wirklich schwierig finde, ist, dass wir sind hier, wenn wir alles sind, also irgendwo, wo wir sind hier, wenn wir auslagieren können, wo wir nicht von Texten auslagieren können, im Sinne von Texten zu. Wenn wir alles sind, wir versuchen jetzt, wenn wir alles sind, haben wir schon aus unseren Rechten sogar innerhalb der Nebenleistung, doch verschiedene Nebenleistungen dezidiert, können wir das ja quasi runterbrechen, wenn wir wollen, zu lösen. Das heißt, ich werde hier jemand am Fenster lehne, würde ich sagen, eigentlich müssen wir in der Lage sein, dazu eine Antwort zu finden, weil eigentlich kann nur eine so richtig sein. Fragezeichen. Wo man ganz ehrlich ist. Das ist so ein bisschen, was mich auch ein bisschen, nicht stört. Das ist ja eine positive Herausforderung an. Aber, so ein bisschen, es kommt drauf an.
Sagen wir das?
Nee, ich sage nicht, ich sage nur, wenn man jetzt die ganze Diskussion zusammenbringt und man käme jetzt und man würde eine Interpretation, das haben wir ja am Anfang mal diskutiert, wo wir gesagt haben, wenn der Standard keine Antwort vorgibt, dann wäre das auch eine Antwort. Nur man muss jetzt hier nochmal sagen, also wenn müsste die Flexibilität auf Standard an, das Fact-Pattern gibt es nicht, das Fact-Pattern ist doch eigentlich klar, wenn müsste es im Standard eine Option geben. Und da finde ich momentan auch schwer, weil wir haben es dann abgeleitet, so wie der Standard steht und liegt, gibt es da eigentlich das, darfst du mir dazu sagen, wie oder was?
Ich könnte nur sagen, dass Sachverhalt im Kreis, aber das ist ja
einfach noch. Gleich, genau, also, das ist egal. Das Text in der Rechtsform können wir sagen. Also, das ist das, was wir sagen. Das hier, wie wir sagen, ist ein bisschen mit einer, es kommt auch Anlösung, kann man fairerweise einfach mal sagen, dass das, fände ich halt auch nicht, richtig. Aber ich höre es mal ein bisschen natürlich wieder raus, ist halt schon, blöd, in Anführungszeichen, dass genau der Fall, wenn wir jetzt mal nehmen, mit 10 Minuten plus 3 Minuten, dass ein Mensch, obwohl das betriebswirtschaftlich vielleicht angezeigt sein könnte, dann keine Obnahme zu sagen, okay, diese Zahlung on top, die wandert jetzt zu dem Zeitpunkt die Finanzierung ein. Weil dann müsste ja wirklich das Fact-Pattern dann auch sagen, das ist ein klarer Finanzierungsanteil, der dann aufgetaucht ist.
Ja, es kann auch ein bisschen begründen, also was kann man jetzt nachvollziehen, aber ich glaube, das kann man jetzt machen, wenn
ich jetzt noch etwas diskutiere. Ich glaube, es ist auf die Uhr, aber gleich die Wohlfahrt, diese Mittagspause. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, ansonsten würde ich noch mal kurz eine Frage zum weiteren Prozess stellen. Also, wir haben es ja gesehen, ist auf jeden Fall ja ein sehr spannendes Thema und offenbar auch mit vielschichtigen Herausforderungen, wenn wir jetzt unterschiedlich mal sagen. Im Moment gibt uns ja schon lange keine andere Lösung vor. Das Fact-Pattern an sich ist auch nicht variabel, sag ich mal. Ist da nur die Frage, wie machen wir jetzt weiter, weil wir bislang eine sehr überschaubare Feedback-Lage haben. Jetzt selber festgestellt haben, vielleicht macht es Sinn, dass wir da im Text in der Begründung noch ein bisschen nachschärfen an der einen oder anderen Stelle. Und die Frage ist dann, was machen wir jetzt? Jetzt sehen wir mal, wir haben eine geweißte Fassung von der Interpretation. Gehen wir da hin und fühlen uns selbst und in der Lage, die zu verabschieden. Dann haben wir aber auch Fakten geschaffen, dass die Einordnung angeht, für alle Beteiligten. Oder brauchen wir irgendwie nochmal einen Mechanismus, dass wir eine Art, wie jetzt Forscher oder sowas, wie es man nennt, oder einen anderen Kanal zu nutzen, vielleicht darfst du nochmal Feedback und das einzuholen. Weil wie das ist schon den Punkt, die Lage Facts und Services, dann wird es nicht drüber, das heißt, wir generell nicht beeinflussen. Und da wäre es mir an sich schon lieb, wenn wir noch ein bisschen mehr Feedback irgendwie aus der Praxis haben. Wie das aussieht. Und da würde ich jetzt gerne sozusagen abschließend für den Top nochmal fragen, was wir tun sollten, eurer Meinung nach, wenn wir jetzt eine geupdatete Fassung von der Interpretation, sagen wir mal, in Kürze von Ilka vorliegen haben.
Aber wir würden ja unsere Position verändern. Also, wir würden sie nur besser, weil das war Feedback, aber wir haben ja gar nicht so. Ja, wir können gerne alle koordiniert nochmal fragen, aber wir hatten ja jetzt die Position schon im Dokument. Jetzt also nochmal fragen, habt ihr das Dokument gelesen? Seid ihr, das machen wir jetzt tatsächlich. Das ist keine Übung. Ja. Das kannst du natürlich nicht machen. Ja? Also, ich sehe den Punkt. Ja. Ich meine, man muss aber mal sagen, jetzt haben wir ja Feedback bekommen, nicht umfangen lassen, aber wir haben ja Feedback bekommen. Aber im Endeffekt würde ich wahrscheinlich sagen, dann wird auch eine Schlussfolgerung, die wir jetzt machen. Also machst du dir wahrscheinlich einen Text gemacht, wenn man das ja auch sagen, ein Statement. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, aber die Aussagen, ne? Nach allem, was wir jetzt hier heute gehört haben, die Aussagen würden wir nicht wieder, ne?
Ja, ich wäre natürlich ein bisschen Anhörung und alles, das wird auch fragen, ja. Aber wir erinnern ja jetzt kein Peace-Folger, oder wir erinnern ja gar nichts. Aber
Mitte April.
Bitte?
Mitte April.
Mitte April? Ja. Vor der nächsten MA, so, ne?
Gut, also das können wir ja auf jeden Fall auch nutzen. Als Plattform. Vielleicht sollten wir auch mal klar machen, was da jetzt sozusagen rauskommt, aber ich nochmal ein bisschen auch Reaktion zu erzeugen.
Also, wir interpretieren unser eigenes Recht. Aber wir interpretieren nicht mehr das 18 Mann sagen.
Das Einzige, was ich noch ein bisschen zu bedenken geben wollte, ist, also wir sagen ja, wir treffen ja jetzt eine digitale Entscheidung für diese gesamte Nebenleistung. Also nehmen wir mal den Fall, ich habe gar nichts angesetzt, sondern ich kriege jetzt den Bescheid, 10 Millionen plus 3 Millionen und wir sagen jetzt, okay, diese drei Summe erfüllen dann die Voraussetzungen nicht wegen Fristigkeit, speziell Zinssatz, speziell und so weiter. Also es ist jetzt sozusagen keine Marketing-Finanzierungskomponente in Summe. So, den letzten Gedanken, den man da macht, wie müsste ich diese 3 Millionen beim Beispiel nochmal aufteilen? Also sozusagen kommt jetzt an und sagt, aber ich habe ja vorher gesagt, dass ich diese Nebenleistung für sich, und so weiter, also selbst ich den Betrag gedanklich nochmal aufteilen, Wir haben ja den Charakter dieser Nebenleistung in Summe festgelegt, und nicht an Markenkoppel. Und so kommt eben zu der Grundsatzentscheidung, das ist halt keine Finanzierungskomponente, die sind keine 3 Millionen Summe nicht. So. Wenn jetzt aber ein Betriebswirtschaftlich sagt, wenn ich das Ganze umrechne, also auf eine marktgängige Verzinsung, Abzeitpunkt Tag 1, auf einen marktkonformen Zinssatz XY, dann sind der wäre die marktgängige Finanzierung nicht 3 Millionen gewinnen, sondern 2 Millionen.
Das ist die Finanzierung, die 3 Millionen gewinnen, sondern 2 Millionen. Und 30% muss da abdiskontieren, ob dann bei der 3 Millionen diskontieren noch Zeit etwas rauskommt, das ist eine andere Frage. Ja, wenn was rauskäme, dann könntest du das in den Finanzierungsaufwand nehmen, weil das ist eine Zweiverbindlichkeit.
Aber nur in sich, auch 3 Millionen verweigert der 3 Millionen. Die sehe ich natürlich, wie gesagt, ich meine, erstmal den einfachen Fall, dass es gar nicht angewendet worden, man gar nicht gemacht, und jetzt kommt überraschend ein Bescheid, was auf dem Tisch steht, ja, und jetzt käme aber einer hin und sagt, also betriebswirtschaftlich, heißt das eigentlich, 10 Minuten 3, eigentlich sind das
Eigentlich sind sozusagen 2 Millionen wäre sozusagen mit Refinanzierung gewesen und dann umgekehrt hieß der Steuerteil der 11 Millionen. Oder umgekehrt ein Beispiel, wenn der sagt, 5 Millionen, dann mache ich der echte Steuerteil nur 8 Millionen. Ich will nur sagen, es kann man natürlich sagen, kann man das auch alles. Nein, pass auf, ich sage nur, man kann das doch vorher, weil die Ziele und die Betriebsvertrag sind selber gegangen. Dass man das dann mal klar machen muss und sagen muss, das kann man Betriebsvertrag nicht alles so durchdenken. Nur dass ich das nicht verstanden habe. Das funktioniert halt nicht. Und gerade weil wir nicht sagen, aber dass wir bei Vocation-Institutionen ein Ziel eben haben, das ist vielleicht, muss man mal ein bisschen auf was gewöhnen, vielleicht heißt das nochmal, um uns zu überlegen, um das auch vielleicht klar zu machen. Dass diese Abbiegungsphase, dieses große Feld an Betriebsvertragsmechanismen und vielleicht auch noch Kontrolling wieder darum drinstecken muss, dass das uns leider nicht hilft.
So. Vielleicht muss man noch ein bisschen auf den Rhythmus lernen, was sagen, ja, eigentlich muss der Standard geschrieben werden, das richtig ist, aber es gibt ja Gründe, warum das zu nehmen steht. Ich glaube, was wichtig ist, ist immer zwei Sachen getrennt zu halten, tatsächlich. Wir haben zwei juristische unterschiedliche Ansprüche. Das eine ist die reine Steuerschuld, das andere ist Zinsen daraus, eigene Schulden, betriebswirtschaftlich, da muss man auch sagen, wenn ich also dann sage, oh, das ist natürlich eine Finanzierung, da müsste ich ja auch konsequent sein, dass ich zum Beispiel meine Nettoverschuldung anrechne. Oder eben auch mit aktiv steuern und sagen, ich habe mich so refinanziert, also ich habe aktiv meine Steuerschulden, ja, das ist genau meine Versuchungszins, die ich aktiv zu refinanzieren. Ich glaube, so weit wird dann in seinem Risikobericht im Laden auch keiner gehen, ja, und sagen, ich habe jetzt hier, natürlich, 17 Millionen Euro, das ist aber nicht gewusst, dass ich diese Schulden zahlen kann, weil das Ding ist, dieses Spiel der Finanzierung. Weil es jetzt nur 1,8% sind, nicht vielleicht mal 3% zahlen, könnte man ja sich wünschen, ja, was ist da das Ding ist. Ja, Finanzierungsseite, egal was. Deswegen würdest du wissen, wie das durchstarten.
Ja, das würde nur selbst als sein. Ich kann steuern, ich bin noch leid.
Also, weil wir gerade von Ökonomie reden, wenn ich das so richtig sage, betrachte ich die Steuerschuld und deren Verzinsung als Teil meines Finanzierungsgrunds.
Das kann ich schon ein Beispiel, wenn ich sage, was ich jetzt völlig mache. Was du in dieser Tagesstätte eben nicht.
Klar,
so
ein Hinderer, was ist, aber nur. Genau, also was ist ja auch ein was ja glaube ich auch, also gehen wir mal an, was ja genau das Folgebild dann wäre, nehmen wir mal an, du würdest jetzt dein Gas gehen lassen und ihr Service, das kann ja ganz ab, sondern dann würdest du von jetzt hin mit dem Timing, ja, wie auch immer, hüpfisch schießen müsstest. Okay, also ich irgendwie um dieses System mal abzuholen. Also ich nehme mal mit, wir halten an unserer Position im Ergebnis fest, schärfen das in der Begründung nochmal ein bisschen im Lichte der Diskussion und der Rückmeldung nach, bringen das auch nochmal ins Anwenderforum vor der nächsten Sitzung ein und dann wären wir in aller Theorie in der nächsten Sitzung auch beschlussfähig.
Jein. Es fehlt die zweite Frage zu den Zinsen auf Steuerrückerstattungen, aber auch das können wir in der nächsten Sitzung erörtern und dann im Anschluss.
Gut, dann sprechen wir nicht zu viel für die nächste Sitzung, aber wir schauen mal, wie wir dann in der nächsten Sitzung auch sind. Okay, gut.
Danke.
Wir sind sehr regen Austausch. Und dann haben wir uns jetzt die Mittagspause verdient.